Wir lesen heute aus dem 7. Kanto, Kapitel 15, Text 22. Jayet, man sollte überwinden. Kamang, lüsterne Begierde. Krodham, Zorn. Kama Vivajana, indem man das Ziel der sinnlichen Begierde aufgibt. Artha, Anhäufen von Reichtum. Anatta, eine Ursache von Mühsal. Ikshaya, durch Überlegen. Lobam, Gier. Bhayam, Furcht. Tatva, Wahrheit. Avamarshanat, durch Überlegen. Übersetzung. Durch entschlossenes Pläne machen, sollte man lüsterne Verlangen nach Sinnbefriedigung aufgeben. In ähnlicher Weise sollte man durch das Ablegen von Neid den Zorn überwinden. Durch Erörtern der Nachteile, die der Horten von Reichtum mit sich bringt, sollte man Gier aufgeben und durch Diskussionen der Wahrheit sollte man sich von Furcht freimachen. Erläuterung. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hat Anregungen gegeben, wie man lüsterne Verlangen nach Sinnbefriedigung überwinden kann. Es ist nicht möglich, aufzuhören, an Frauen zu denken, denn Gedanken dieser Art sind natürlich. Schon allein, wenn man auf der Straße geht, wird man viele Frauen sehen. Die Marke, die ich unter euch finde, der Austausch. Wenn man jedoch entschlossen ist, mit keiner Frau zusammenzuleben, oder mit keinem Mann, wird man selbst beim Anblick einer Frau nicht von Begierde überwältigt werden. Wenn man entschlossen ist, sich sexuell nicht zu betätigen, gelingt es einem ganz von selbst, lüsterne Wünsche zu bezwingen. In diesem Zusammenhang wird folgendes Beispiel gegeben. Und dies ist jetzt ein sehr wichtiges Beispiel, was uns da inspirieren kann, wie wir sozusagen materielle Gewohnheiten, die wir haben, aufgeben können. Und es hat ein bisschen was zu tun mit der Programmierung des Unterbewusstseins, wenn man es psychologisch ausdrücken will. Wenn jemand entschlossen ist, an einem ganz bestimmten Tag zu fasten, wird er, selbst wenn er Hunger hat, den Drängen des Hungers und Durstes widerstehen können. Wenn man entschlossen ist, niemandem missgünstig gesinnt zu sein, kann man ganz von selbst Zorn überwinden. In ähnlicher Weise ist es möglich, sich von dem Wunsch, Reichtum anzuhäufen, frei zu machen, indem man einfach darüber nachdenkt, wie schwierig es ist, das Geld zu beschützen, das man besitzt. Wenn man viel Bargeld bei sich hat, ist man in ständiger Sorge, wie man es gut beschützen kann. Auf diese Weise kann man, wenn man die Nachteile des Geldhortens erörtert, leicht und mühelos aufhören, Geschäfte zu machen. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanande Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Askatyade Satani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadara Vibhasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Asam kalpasya yat kamam krodham kama vivajanat artanate kshaya lobham mayam tat va vamashanat. Die Übersetzung noch einmal. Durch entschlossenes Pläne machen sollte man lüsterne Verlangen nach Sinnbefriedigung aufgeben. In ähnlicher Weise sollte man durch das Ablegen von Neid den Zorn überwinden. Durch Erörtern der Nachteile, die das Horten von Reichtum mit sich bringt, sollte man Gier aufgeben, und durch Diskussion der Wahrheit sollte man sich von Furcht freimachen. All diese Punkte, die hier aufgewähnt werden, und auch die Punkte, die in den folgenden Versen besprochen werden, sind Beispiele dafür, wie es möglich ist, durch die Annahme eines bestimmten Verhaltens die Gewohnheiten zu brechen, in denen ein Mensch sich befindet. Sehr oft merken wir als Devotees eine bestimmte kleine Problematik. Ich bin jetzt so ein bisschen am gucken, wer alles noch dabei ist. Gut, ihr seid alle aufmerksam. Diese Problematik ist, dass wir merken, wie unser Tag, unser Alltag so an uns vorbeiläuft. Und wir eigentlich nicht mit dem Herzen und mit der Seele dabei sind, sondern irgendwie das Gefühl haben, dass wir nur auf halber Flamme laufen, dass wir nicht ganz mit unserem vollen Einsatz dabei sind. Das ist ein Problem, was seltsamerweise, oder sagen wir mal gar nicht seltsamerweise, auch bei Devotees eintritt, die schon länger den Pfad des Krishna-Bewusstseins befolgen, die irgendwann das Gefühl haben, es ereignet sich nichts Wirkliches in meinem Leben. Ich mache nicht wirklich namhafte Fortschritte. Die Begeisterung, die mich in den Anfangstagen meines spirituellen Lebens getrieben und inspiriert und hoch motiviert hat, ist irgendwie verblichen. Wie der Dhoti eines Haushälters, der erstmal safranfarben war und jetzt ein bleiches Weiß zeigt. Das kann ich nicht verheimlichen, dass ich in der 8. Stufe des Lebens lebe, aber ich werde sie zumindest nicht probieren. Also, das war aber nur ein Kommentar, die eben den letzten meiner Zuhörer versucht hat aufzurütteln. Ich sehe es ab von solchen Methoden. Natürlich ist der Grihastha Ashram ein Ashram, der genauso berechtigt ist und genauso wertvoll ist, zum Teil sogar wertvoller für einige Individuen, einen Fortschritt zu machen als andere Ashram. Natürlich. Ich wollte nur sagen, dass sehr oft Devotees das Gefühl haben, dass ihr Elan, ihr Durchsetzungsvermögen, ihre anfängliche Inspiration nicht mehr so da ist und jetzt zurückgewonnen werden muss durch verschiedene Dinge, auch durch das Annehmen eines anderen Ashrams. Das ist ein Gefühl, was durchaus realistisch im Leben von Devotees von Krishna zu beobachten ist. Nun, dieses Gefühl wirft eine Frage auf, die ich heute diskutieren möchte anhand dieses Schlokas. Nämlich die Frage, inwieweit ist es möglich, aus bestimmten Verhaltens- und Denkensmustern auszubrechen, um mit großer Inspiration und Begeisterung im spirituellen Leben vertieft zu sein. Ist es überhaupt möglich, eine solche tiefgreifende Veränderung im Leben einzuleiten? Nun hier, in diesem Vers und anderen Versen, wird schon gesagt, dass es möglich ist, bestimmten, weil man, sagen wir mal, damit klarkommt, nichts zu essen und nichts zu trinken. Durch entschlossene Pläne schmieden am Tage vor dem Bhima Nirjali Kadesi oder irgendeinem anderen Fasttag, kann man über den Durst und den Hunger hinwegkommen, den man normalerweise verspürt, wenn man keine Nahrungsmittel oder keine Flüssigkeit aufnimmt, kann einfach sagen, ich mache das jetzt und Pläne schmieden. So ist es auch möglich zum Beispiel, wenn man immer Form empfindet in der Gemeinschaft mit einem Devotee. Auf Sankirtan ist es manchmal wichtig, wenn wir eine Sankirtan-Gemeinschaft bilden von vielleicht drei Sankirtaneros und der eine ist, der durch seine Art uns total auf die Nerven geht. Vielleicht schmatzt er laut beim Essen oder schnarcht, dass sich die Decke vom Sankirtan anfängt zu biegen, wenn wir auf Sankirtan sind. Nicht? Und er geht uns schlichtweg ganz tief auf die Nerven. Nicht? So, normalerweise wird man dann böse und wütend und denkt daran, wie man ihn rausschmeißen kann in den nächsten Kurs oder, und so weiter. Aber es ist möglich, diese Missgunst, die man verspürt, wenn man mit einem bestimmten Menschen zusammenkommt oder sagen wir einfach mit einem bestimmten Verhaltensmuster zusammenkommt, abzulegen. Wenn man entschlossen ist, niemandem missgünstig gesinnt zu sein, kann man ganz von selbst Zorn überwinden. Dann kommt der Devotee, sagen wir mal, mit einer Person in Kontakt, hat vorher den Entschluss geschlossen. Ich werde nicht wieder missgünstig werden, weil das einfach ein Vaishnava Apparat ist und nicht für Menschen im spirituellen Leben angemessen ist. Und wenn er das vorher entschlossen beschlossen hat, kann er durch die gleiche Situation gehen und nicht missgünstig werden. Der kann also der schnarcht an, dass sich diesmal die Bäume biegen und trotzdem verspürt man nicht diese Missgunst, die vielleicht dazu ausartet, dass Vaishnava Apparate begonnen werden. Nicht? Also das ist, das wird hier in diesen Versen gesagt. Ich möchte meine spät kommenden Zuhörer begrüßen. Hare Krishna, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein wichtiges Gefühl, ein wichtiges Thema, wie es nämlich möglich ist, in Angewohnheiten, im Denken und im Handeln zu brechen und ein neues, schwungvolles spirituelles Leben anzufangen. Gut. Oh, hier ist auch Hare Krishna. Sisi Goni Tai Ki De Ki Jagannat Baladev Subhadra Dev Ki De Go Prem Anandi Hari Hari Go Hare Krishna Prabhu Ki Jai. Ja, die Diener Gottes muss man auch ehren und achten. Das ist ein Sujagi. So, diese Stimmung, dass sich ein Mensch eingeengt fühlt durch seine Verhaltensmuster und Denkmuster, ist etwas, was ganz häufig vorkommt. Und diese Stimmung kann tödlich sein für spirituelles Leben. Bei einem Materialisten äußert dies sich anders als bei einem Gottgeweihten. Ich möchte euch ganz kurz sagen, wie ein Materialist, wie dieses Gefühl sich so äußert. Tief in der Brust spürte er eine sterbende, leise Stimme. Die mahnte leise, klagte leise, kaum dass er sie vernahm. Als dann kam ihm für eine Stunde zu Bewusstsein, dass er ein seltsames Leben führte, dass er lauter Dinge tue, die bloß ein Spiel waren, dass er wohl heiter sei und Freude fühle zuweilen, aber das eigentliche Leben dennoch an ihm vorbeiflüge und ihn nicht berührte. Mit dem Herzen und mit der Quelle seines Wesens war er nicht dabei. Und einige Mal erschrak er auf solche Gedanken. Das ist eine typische und sehr poetische Beschreibung für dieses Gefühl, was ich beschreiben möchte. Dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt dabei, ich bin jetzt im Leben, ich habe eine bestimmte Altersgrenze überschritten, ich bin über 30 und Mein Leben fliegt an mir vorbei. Es ist nicht richtig, richtig in funktioniert. Bei einem, das ist so das Grundgefühl. Und bei einem Devotee äußert sich denn so: Ich habe jetzt so lange mich bemüht, im ekstatischen Krishna-Bewusstsein zu sein. Das ist mir nicht gelungen. Und nicht nur, es ist nicht nur mir gelungen, schaut euch die Sannyasis an, die geblubt sind. Schaut euch die Gurus an, die Schwierigkeiten mit ihren ethischen und moralischen Prinzipien bekommen haben. Schaut euch die fortgeschrittenen Prabhupada-Schülerinnen an, die jetzt als Sekretärinnen, oder wie immer das ist, irgendwas hinterher tippen. Also das geht nicht nur mir so. Klappt denn der Vorgang überhaupt? Ich bin schon viel bessere und viel fortgeschrittenere Seelen als ich, enttäuscht das Handtuch ins Kornfeld geworfen haben und Aufgaben. Nicht? So ist das Gefühl, was denn manchmal auftritt bei den alten Hasen und Eseln. So. Und das wirft dann die Frage auf, die ich am Anfang gestellt habe. Ist es überhaupt möglich im Leben, das Leben richtig in die Hand zu nehmen und etwas Grundsätzliches, etwas ganz durchgreifend Tiefes im Leben zu verändern? Ist die Transformation, von der ja im spirituellen Leben immer gesprochen wird, tatsächlich möglich? Oder noch gezielter, ist sie für mich möglich? Das ist die Basis. So, jetzt haben wir die Frage, Problem aufgeworfen. Ich glaube, hier fragt jeder. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Seelen von der materiellen Natur bestimmt werden und einfach psychologisch gesehen eine Opferrolle annehmen. Das heißt, sie sind nicht die Handelnden, sondern ein anderer Einfluss als ihr eigener zwingt sie, ihre Handlung auszuüben. Shankaracharya, der große Lehrer, wird von Srila Prabhupada oft zitiert mit der folgenden Aussage. Er sagt: Die Kinder verderben ihr Leben mit Spiel. In der Jugend lernt man irgendwas und wird irgendwann einmal völlig besessen vom Gedanken an das andere Geschlecht und vergeudet so seine Zeit. Im Erwachsenenalter vergeudet man seine Zeit damit, dass man Geld verdient für irgendeine materielle Situation, und als alter Mensch beklagt man sich, dass das Leben wieder einmal vergeudet wurde. Punkt. Das ist Leben in dieser Welt. Eine konsequente Opferrolle, die von Kindheit bis zum Alter durchgespielt wird, indem man etwas macht, was einfach nur Zeit vergeudet ist. Der Ayurveda beschreibt ebenfalls den Menschen als ein Opfer der materiellen Natur, die ihm von Kindesbein an immer etwas wegnimmt. Bis zu 10 Jahren hat man seine Kindheit verloren. Bis 20 Jahren hat man sein Wachstum verloren. Da kann man sich also immer die gleiche Hemdgröße kaufen, weil man nicht mehr weiter weg. Bis zu 30 Jahren, also mit dem 30. Lebensjahr, fängt an, diese Vitalität diese Vitalität verloren zu gehen. Bis zu 40 Jahren fängt an, das Erinnerungsvermögen verloren zu gehen. Ich bin jetzt schon über 40, deswegen bin ich manchmal so tatsächlich. Wie war nochmal der Herr? Wie war nochmal der Vers hier aneinander? Dann, oh ja, so und so. Ach ja, danke. Nicht? Und wo war das nochmal? Oder wie hieß du nochmal? Die Erinnerung wird so ein bisschen schummrig. Und mit 40. Bis zu 50 Jahren geht was anderes verloren, was ich verloren habe. Bis zu 60 Jahren geht der Samen verloren. Nicht? Die Samenflüssigkeit, die mit der sehr, sehr wichtig ist für die für die Durchsetzungskraft. Nicht? Und so beschreibt der Ayurveda, wie systematisch alle 10 Jahre was Wichtiges einfach unwiderruflich den Fluss des Lebens heruntertreibt und nicht mehr zurückkommt. In dieser materiellen Welt gibt es viele Faktoren. Der letzte Faktor, den ich erwähnen möchte, ist der Einfluss der materiellen Natur, die uns einfach die Handlung aus der Hand reißen. Und der Gita sagt, dass nur jemand, der völlig in Illusion ist, glaubt, er sei der Handelnde, der Ausführende von Tätigkeiten, die doch unter der strikten, minutiösen, akribischen Kontrolle der materiellen Natur leben. Tja, das ist unsere Situation. Deswegen noch einmal die Frage, haben wir überhaupt die Möglichkeit, etwas zu verändern? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, das Leben in unsere Hand zu nehmen und eigenständig etwas zu tun? Nun, die Schriften erklären, dass trotz dieser kontrollierten Art und Weise dennoch ein gewisses Maß an Freiheit sei. Jeder von uns trägt mit sich, Severin, morgen, ein Juwel, das als Svatantra Ratna bezeichnet wird. Svatantra Ratna heißt das Juwel der Eigenständigkeit oder, wie wir es immer sagen, der Unabhängigkeit. Ich persönlich finde das Wort Eigenständigkeit treffender, aber bleibe auch gerne im Iskon Jargon und sage Unabhängigkeit dazu. Das Juwel der Unabhängigkeit oder Eigenständigkeit ist eine Gabe, die wir haben, obwohl wir bedingt sind. Diese duale oder sagen wir mal, diese zweifache Beschreibung, die sich anscheinend zu widersprechen scheint, ist etwas, was in unseren Schriften immer wieder vorkommt. Zum Beispiel wird das Lebewesen als Kind der Ewigkeit beschrieben, Amrita Putra. Zur gleichen Zeit wird ihm aber gesagt, das Lebewesen ist ein Wesen, was nicht mal einem halben Atemzug gehört. Damit wird einerseits gesagt, dass wir ewig sind und andererseits darauf hingewiesen, dass wir alle sterben müssen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir nicht einmal Zeit haben, den ganzen Atemzug zu Ende zu atmen. In der Mitte werden wir von Bruder Heim oder des Vater Tod, je nachdem, was den Namen ihr habt, von Mirtyu abgeholt werden. Nicht mal mehr einen ganzen Atemzug. Aber ich lasse mich doch jetzt zu Ende atmen. Nein, komm mit. Und so weiter. So, diese scheinbar widersprüchlichen Beschreibungen über das Lebewesen. Es wird strikt kontrolliert und es ist unabhängig. Es ist unsterblich und es ist sterblich. Können dann verstanden und aufgelöst werden, indem wir verstehen, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind in einem materiellen Körper. Für jemanden, der spirituell weiter fortgeschritten ist, wird es einfacher sein, diese Unabhängigkeit auch zu gebrauchen. Für jemanden, der nicht so spirituell fortgeschritten ist und eher von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft kontrolliert wird, wird es nicht so einfach sein, diese Unabhängigkeit zu gebrauchen. Ich glaube, wir können das sehen, wenn wir Menschen sehen, die ausgesprochen hippiehaft oder sagen wir mal, also tammermäßig leben. Nicht, das sieht man schon voraus, wie die ihr Leben führen. Wenn man jedoch so einen Menschen sieht, der so ein bisschen bewegungsfähig ist, der in der Sattva-Gun lebt oder sogar spirituelles Leben ausübt, der wird plötzlich nicht so berechenbar wie ein Devoti Krishna. Devotis Krishna sind ganz unberechenbare Personen, weil die sehr viel mehr Freiheit haben als ein anderer. Da könnte plötzlich alles drin sein. Plötzlich ist ein Devoti für ein Jahr in Indien. Und kommt nicht mehr zurück. Das erlebt man ständig. Oder plötzlich das erlebt man auch in einer, vielleicht unwahrscheinlich, Ehen werden plötzlich aufgelöst, wo man denkt, wie ist es möglich? Wir haben gerade wieder in Deutschland ein paar Ehen, die davon betroffen sind. Wir sehen, dass die Bodhis auch in einem nicht so positiven Sinne eine Eigenständigkeit haben. Weil sie einfach Menschen werden, die nicht, die mehr ihr Svatantra, ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit einsetzen können. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob diese letzte Bemerkung mit der Ehe, die würde ich gerne rausnehmen aus dieser Vorlesung, weil das auch andere Gründe haben kann. Am meisten hat. Gut, das war nicht ein gutes Beispiel, aber das Thema bleibt erhalten. Menschen, die nicht so unter den niederen Erscheinungsweisen stehen in ihrem Leben, haben eine größere Möglichkeit, das Juwel der Eigenständigkeit oder Unabhängigkeit zu benutzen als Menschen, die es nicht haben. Nun, für uns als Devotees sollten wir daraus eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn wir unsere wichtigste Kraft einsetzen wollen, nämlich unsere Unabhängigkeit, unsere Eigenständigkeit und die Möglichkeit einfach zu sagen, stopp, wenn unser Leben eine unheilsame Richtung nimmt und die Möglichkeit uns zu entscheiden, ich möchte lieber spiritueller leben, können wir diese Möglichkeit auch einsetzen. Die meisten Menschen heutzutage wissen nicht von dieser unglaublichen Gabe und Fähigkeit. Und um sie deswegen zu illustrieren, möchte ich gerne, ich würde am liebsten einen Spruch zitieren, den Koralila auf seinem Schreibtisch hat und Vishnubhat auch einige Zeit auf seinem Schreibtisch hatte, nämlich dieser Ausspruch von Goethe. Kannst du den auswendig schon in Deutsch? Ja. Ja. Oder Hingabe sagen wir. Danke. Ich will es nochmal zusammenfassen für die kassettenhörende Nachwelt. Wenn sich jemand einer Sache hingibt, werden Kräfte im Universum mobil und Dinge möglich, die er sich bis dahin nicht hätte träumen lassen. Ungefähr. So ganz leicht will ich jetzt für den Grabraum. Also ist nicht so ganz genau zitiert. Der Punkt, der hier gemacht wird, ist, dass jemand, der sich wirklich etwas Festes vornimmt, und richtig mit vollem Einsatz die Sache angeht, tatsächlich die Möglichkeit hat, etwas zu verändern im Leben. Wir haben ein Seminar gehört, wo wir hierfür finde ich, tolle Illustration gehört hatten. Und zwar waren dort zwei Frösche, die in eine Sahneschüssel reinfielen. Flüssige Sahne. Und der eine Frosch dachte, jetzt bin ich dran, steckte die beiden, also die vier Flossen von sich und ertrank in der Sahne. Der andere dachte, nein, in dieser Situation habe ich noch eine Möglichkeit. Ich kann schwimmen und fing an loszupaddeln. Und durch das Schwimmen schlug er jetzt also die Sahne, die bald zu steifer Schlagsahne wurde und also zum Schüsselrand aufstieg. Und er sprang dann mit einem Könnersprung aus der Schüssel heraus und in die Freiheit hinein. Das ist, was passiert, wenn ein Mensch nicht einfach alle Viere von sich streckt und sich in ein vermeintliches Schicksal ergibt, sondern wenn er die Möglichkeiten, die er noch hat, nutzt. Es geschieht plötzlich etwas, von dem man, was einfach so erhaben ist, dass man damit nichts zu tun hat. Wir haben Sankirtan Devotees, unseren Rasaraj, Nalaraj, Rogerio und alle möglichen sein getan. Ich kenne nicht alle eure Namen. Ihr wisst es auch. Wenn man auf die Straße geht und einfach mental wird und denkt, heute läuft so und so nichts. Ich habe zu viel gegessen, es ist zu heiß und ich bin so und so mental. Nicht? Und so weiter. Dann passiert auch nichts. Wenn man aber trotzdem sich in die sicher ein bisschen zusammenreißt und einfach so gut wie man noch gerade kann, auch wenn es ein bisschen mental ist, bitteschön. Plötzlich, wenn man das macht, kommen die richtigen Leute auf einen zu, man kann sie ansprechen, sie sind begeistert, ziehen ihren Geldbeutel und sagen, wie viel, nicht? Und sind also total begeistert. Beim Predigen merkt man das. Sehr oft kenne ich das in dieser Situation. Gauralila, Krishna Chandra, sagt selber, man ist da auf so einem Festival wie St. Gallen. Alles riecht nach Alkohol, schlechter Laune und fast gewalttätiger oder aggressiver Illusion, die einen umgibt. Nicht? Und man könnte sich dann ins Zelt setzen und einfach nur ein Brötchen mit Avocado zu sich nehmen. Aber man könnte auch loslegen und sich einfach vornehmen, jetzt werde ich so gut wie ich kann, obwohl es höchst und dröhnt und riecht und stinkt um mich herum, werde ich einfach preachen. Und plötzlich trifft man die Nektarleute. Das ist eine Magie liegt da drin. Wenn man dieses kleine bisschen Unabhängigkeit, was man hat, benutzt und damit ein Commitment, einen vollen Einsatz gibt. Das ist eine Magie. Es passiert etwas, man geht durch Grenzen hindurch, die sonst unüberschreitbar einem auftraten. Srila Prabhupada ist das glorreichste Beispiel dafür. Er ging mit 69 Jahren, das gilt schon als hohes Alter, nach Amerika und hat von Anbeginn seiner Tätigkeiten an diese große, sagen wir mal, diesen Einsatz einer Sache gegenüber gezeigt. Und selbst dann, wenn die Schwierigkeiten unüberwindbar erschienen, wie damals, als er von seinem drogenabhängigen Wohnungsnachbarn oder der teilte die Wohnung sogar, auf die Straße, also angegriffen wurde und eigentlich auf die Straße geleitet wurde. Nicht? Selbst da hat Srila Prabhupada einfach an seiner Mission festgehalten und hat diese durchgesetzt. Ein Swami kam zu ihm und sagte, jetzt solltest du eigentlich lernen, mit Messern und Gabeln zu essen. Und Srila Prabhupada sagte, nein, dieser Ansatz ist nicht richtig. Ich bin nicht gekommen, um von den Amerikanern etwas zu lernen, ich bin gekommen, um sie etwas zu lehren. Nämlich, wie man richtig ist. Braucht man keine Messer und Gabel dazu. So, dieses Beispiel können wir uns mit großen, sagen wir mal, können wir uns nehmen und dann etwas in unserem Leben tun. Durch entschlossenes Lehnespielen kann man die Gewohnheiten, die einen bestimmen, auf eine bestimmte Art und Weise brechen. Ich möchte jetzt ein Beispiel hierfür geben, was ich persönlich für sehr, sehr interessant und treffend halte, was aber ein typisches Bratsch-Beispiel ist und deswegen vielleicht nicht alle, die mit der Kultur Bratsch nicht so vertraut sind, in gleicher Weise anspricht. Es handelt von einem Mahatma, der am Yashoda-Kund lebte, am See, einer großen Seele, der eigentlich schon sehr alt war und das Gelübde auf sich genommen hatte, niemals diesen Yashoda-Kund zu verlassen. Man findet das sehr oft in Vrindavan, dass man wirklich große Seelen, die nur noch chanten, an bestimmten Orten antrifft und die trifft man immer dort an. So diese große Persönlichkeit einmal besuchte ihn sein Freund und sagte, schon gehört? Shakalesh Vada ist ein Name Yakya. Komm doch mit und sing. Ich habe das Gelübde jetzt in der Schulterkult nicht zu verlassen. Bitte komm einmal mit. Dieses Namen Yakya ist so fantastisch. Da wird gesungen von morgens bis abends und du würdest da noch gut reinpassen. Du singst auch sehr schön. Was, wenn du mich so nachdrücklich drum bittest, komme ich meinetwegen. So kam er. Und kam erst nach 2 Tagen wieder zum Yashoda-Kund zurück. Er hat den ganzen Tag gesungen und nahm Yakya. Als er zurück war, hörte er plötzlich eine dünne Stimme neben seinem Kutier, neben seinem Häuschen. Und die dünne Stimme sagte ihm: Ich bin hungrig. Ja, sagte der Mann, ich habe auch nie was, also ich weiß nicht, ob du da bei mir an der richtigen Adresse bist. Doch, doch, erkennst du mich nicht wieder. Plötzlich manifestierte sich so etwas silbrig Erscheinendes. Ich bin der Hund, den du jeden Tag speist. Oh, sagte der Mahatma und sah und erinnerte sich tatsächlich und tat immer so ein Bröckelchen ab. Da war so etwas wie ein Hund, was aber ein seltsamer Hund war. Und da sagte der Mahatma, der sich jetzt wunderte, dass der Hund zu ihm sprach: Gut, also ja, ich gebe dir immer von meinem, was ich im Betteln so kriege, etwas ab. Stimmt, ich erinnere mich jetzt, sorry, ich glaube, wir haben Yakya und so weiter. Aber wenn wir schon dabei sind zu sprechen miteinander, wer bist du überhaupt? Oh, sagte plötzlich der Hund, der kein richtiger Hund war. Ich bin der Geist. Und wer genau, wenn ich fragen darf? Ach, ich bin der Pujari von Nandagram. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Mir wurde einmal von sehr frommen Leuten ein riesen Laddu gegeben, den ich opfern sollte. Ich war aber so gierig, dass ich selber diesen Laddu vorher verspeiste, bevor ich ihn opferte. Und jetzt komme ich immer zu dir, weil du ein großer Geweihter von Krishna bist. Und die Speise, die ich von dir kriege, wird mir bestimmt nützen, sodass ich von diesem Geisterbody befreit bin. Oh, sagte Gadamahatma, ich werde versuchen, dir zu helfen, aber ich habe eine ganz dringende Frage. Eine ganz dringende Frage, die mich will. Ich habe gehört, dass die Geister, die im heiligen Darm leben, eine ganz besondere Wahrnehmung haben. Ich meine, wir alle wissen, dass Geister eine besondere Wahrnehmung haben, aber das sind Darmbasis, Bewohner im heiligen Darm. Die haben eine ganz bestimmte Wahrnehmung. Wieso fragst du? Der Geist zurück. Kannst du das Lila von Radha und Krishna sehen? Ich weiß, dass ich das in einem Aprakat, in einem für die menschlichen Augen nicht manifestierte Form noch immer ergibt. Kannst du das Lila sehen? Der Geist weinte daraufhin und sagte: Ja, ich weiß, wo das Lila stattfindet, wo die Lila stattfinden, aber ich kann sie nicht wertschätzen. Ich bin so durch meine Aparadhas, mein Vergehen, bin ich so getrennt. Du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe fast alles vergessen, was ich als Pujari, was mir teuer war, durch diesen blöden Fehler. Ich möchte nicht so weit. Kannst du mir das Lila zeigen? Das ist meine Frage. Nein, da habe ich nicht die Kraft zu, dachte der Geist. Nein, das geht nicht. Ich nehme es ganz verschwommen wahr. Ich weiß, wo das ist. Aber... Und er weinte. Ah, sagte der Mahatma, der ganz von großer inniger Begierde erfüllt war. Aber kannst du mir irgendwie einen Zugang verschaffen? Ja, sagte daraufhin der Geist. Was ich machen kann, ist Folgendes. zur Zeit des Uttara Goshta, das ist, wenn Krishna mit den Kuh oder wenn die Kuhhirtenjungen von den Weidegründen zurück nach Nandagram kommen, solltest du dich zum Yashodakund hinsetzen und da werden die Kuhhirtenjungen vorbeikommen. Und der Letzte in der Reihe, der hinter den Kühen hergeht, das ist Krishna. Mach aber nicht, was ich gesagt habe. Der Mahatma wurde von transzendentaler Begierde erfüllt und konnte den ganzen Tag nicht mehr denken, nicht mehr schlafen so und so nicht. Also war total von Ekstase erfüllt und setzte sich dann am Abend. Also der Geist verschwand dann plötzlich, war plötzlich verschwunden. Was genau mit ihm war, ist nicht aufgezeichnet. Der Mahatma setzte sich dann in die Büsche beim Yashodakund und fiel immer in Ekstase und ich werde ihn vielleicht sehen. Und er sah dann, es kommt so um 4 Uhr, 5 Uhr, ist die Uttara Goshta Zeit, da kamen plötzlich die Kühe zurück. Das kann man auch immer in Vrindavan sehen. Wenn ihr im Govardhan hockt, also sitzt und chantet, seht ihr plötzlich, im Govindakund saß ich letztes Mal, und plötzlich kommt da so eine Staubwolke und dann sieht man eine lange Zug von Kühen und Kuhhirtenjungen, die Kühe nach Hause bringen, in die Ställe. Die kommen dann zusammen, die laufen ja überall rum in Vrindavan und kommen dann zurück. Und das ist also ganz normal in Vrindavan, das sieht man öfters. So, der Mahatma saß da in dem Busch und die ganzen ließ alle vorbeigehen und sah ganz hinten einen kleinen Kuhhirtenjungen mit dem Stock, so richtig ein Vratschknabe, nicht wie die in Vrindavan aussahen. Sehr einfach staubig. Und der Kuhhirten, und als er kam, stürzte er sich aus dem Busch heraus, wie ein Verrückter, hielt ihn fest am Fuß und sagte, geh nicht weg, ich weiß, dass du Krishna bist. Der Kuhhirten schaute ihn an, Baba, jetzt hast du zu viel gechantet. Das ist nicht möglich. Lass mich bitte los. Ich bin nur ein Junge und wenn ich nicht rechtzeitig nach Hause komme, dann kriege ich Schelte von meinen Eltern. Und lass mich los. Der hielt fest mit aller Kraft. Bitte betrüge mich nicht mehr. Bitte täusche mich nicht mehr. Du bist Krishna. Aber ich gebe dir Joghurt. Ich gebe dir Kandis sogar. Komm mit mir nach Hause, aber lass mich. Inzwischen waren alle Kuhhirtenjungen schon zu Hause und der Baba sprach mit ihm, ließ nicht los. Und schließlich sagte der Kleine, also so, das ist eine Vrindavan-Geschichte, ich erzähle sie immer, Prabhupada hat gesagt, wenn ihr Geschichten über Krishna hören will, fragt die Leute von Vrindavan, hier ist eine typische. Plötzlich sagte der Junge, also wenn du nicht nachkommst, dann werde ich dir eben meine Form zeigen. Und offenbarte sich plötzlich, es war mitten in der Nacht, ich habe ein bisschen in der Nacht erzählt, offenbarte sich plötzlich in seiner zweihändigen Form als Krishna. Der Baba sagte, nein, diese Form will ich nicht sehen, ich verehre Radha und Krishna. Wo ist Radharani? Und dann sagte der Kleine, der sagte Krishna, gut, weil Krishna der Liebe seiner Devotis untertan ist, hat er dann auch Radharani und die Gopis gebeten zu erscheinen, hat diesen Devoti dann sein Darshan gegeben. Und als er den Darshan gegeben hatte, war der Baba völlig von Ekstase begriffen, er lebte noch 2-3 Tage und dann gab er den Körper auf und ging zurück zu Krishna, weil es zu stark war und die Sehnsucht nach Krishna. Wir hören solche Geschichte auch von Madhavendra Puri, der am Govindakund saß und plötzlich von einem Kuhhirtenjungen Meditation aufgerüttelt wurde und der Kuhhirtenjunge sagte, Baba, hier hast du ein Glas Milch, damit du trinken kannst. Später stellte sich heraus, dass das Krishna war. Krishna macht mit seinen Devotis, seinen reinen Devotis, so, dass er ihnen erscheint. Als Srila Prabhupada in Vrindavan war, hat er einmal gesagt, dass ihm Krishna und Balaram erschienen seien unter dem Tamalbaum. Das war in seinem letzten Lila. Das ist Krishna. Was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, ist, dass Krishna tatsächlich, wenn ein Devoti sich wirklich entschließt, Krishna bewusst zu werden, ist in dem Maße offenbart sich Krishna. Deswegen sollten wir niemals aufgeben, niemals vor unseren Schwächen, die sicherlich da sind und die wir auch erkennen müssen, ganz und gar uns beugen, sondern wir sollten die Hoffnung haben, dass Krishna uns dieses Juwel der Unabhängigkeit mitgegeben hat, selbst in die materielle Welt. Dass das, was wir mitgenommen haben aus der spirituellen Welt in die materielle Welt, das ist, was noch spirituell ist. Und wir sollten uns bemühen, Umstände zu schaffen in unserem Leben, dass es uns gelingt, das Juwel der Eigenständigkeit oder Unabhängigkeit in vollem Maße zu gebrauchen. Wir sollten nicht tolerieren, wenn wir sehen, dass wir so ein bisschen lahm draufkommen. Um es mal so ein bisschen mit herkömmlichen Worten auszudrücken, dass wir so ein bisschen nachlassen. Wir sollten dann sehen, jetzt sind wir in großer Not, spirituell einfach so ein bisschen sowas wie ein, ich bin nicht gleich tot zu sein, aber so ein Halbtod zu erleiden. Nicht? Das sollten wir nicht tolerieren. Und wir haben die Möglichkeit, etwas zu machen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sisi Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Go Premanandi Hari Hari Go. Hier bin ich ans Ende gekommen. Ihr merkt, ich bin immer so ein bisschen zögern, mit meinen Vrindavan-Geschichten rauszurücken, weil die sind so ungewohnt und so. Bitte hört sie wie eine Vrindavan-Geschichte. Urteilt sie nicht, ob es nun möglich ist oder nicht möglich ist. Es ist einfach eine Vrindavan-Geschichte. Vrindavan ist in einem bestimmten Bereich der Indien als Vrindavan. So, gut. Damit bin ich ans Ende gekommen meiner Präsentation. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie wir von hier. Habt ihr hierzu eine Frage? Eine dringende Frage. Krishna-Chandra. Ja, das wird die einzige Frage sein, die wir heute nehmen können. Wollte ich nur sagen, damit die unruhig sind, ich weiß, es ist schon 10 vor 9 und bin über die Zeit da. Aber danach hören wir dann auf. Mhm. Ja. Ach. Ja. Verbitterung kommt dann auf, wenn man denkt, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist unerreichbar. Man fühlt sich dann vielleicht sogar so etwas wie betrogen und fehlgeleitet. Ich habe so lange mich bemüht, diesem Ziel nachzueifern, aber Verbitterung hat auch viel mit dem Verlust von Vertrauen zu tun. Das ist eigentlich, wenn wir mal sagen, ist das Wichtigste im Krishna-Bewusstsein. Für den Anfang unseres Krishna-Bewusstseins und auch für die Mitte, ganz besonders für die Mitte in unserem Krishna-Bewusstsein. Wenn wir noch nicht völlig verwirklicht sind, ist Shraddha unersetzlich. Wir vergessen das manchmal. Wir hören den Shloka Adho Shraddha, am Anfang ist Shraddha. Aber wenn in der Mitte nicht Shraddha ist, kommt man nicht ans Ziel. Der Mütter muss auch das Vertrauen. Gerade dann, ja, wieso gerade da, auch am Anfang selbstverständlich, aber in der Mitte, am Ende bist du verweslich. Da ist keine Frage, ob du vertrauen oder nicht vertrauen hast, da hast du gesehen und verweslich. Ja. So dieses Vertrauen, die Shraddha, ist sagen wir mal, das, was am meisten genährt werden muss im Vorschein. Man darf das nie vergessen, dass man da achtet, wie stark, wie vibrant, also vibrant ist so, wie lebendig ist mein Vertrauen. Denn ohne Vertrauen, ohne Shraddha, kann es nicht zu spirituellen Verwirklichung kommen. Also es offenbart sich, Krishna offenbart sich nicht. Oder es kommt nicht zu spirituellen Erkenntnissen ohne Vertrauen. Ohne Vertrauen könntest du die beste spirituelle Erkenntnis als irgendwas anderes abtun. Als chemische, eine chemische Gehirnchemie, die da abläuft und die er etwas eingibt und so weiter. Ne? Weißt du, was ich meine? So, dass du spirituelle Verwirklichung auf materielle Weise versuchst zu erklären. Nicht, so dieses Vertrauen zu nähren, ist ganz, ganz wichtig. Für jeden einzelnen von uns. Täglich, in den verschiedenen Phasen unseres spirituellen Daseins. Und wenn wir merken, wie dieses Vertrauen angegriffen wird, was hundertprozentig geschehen wird, hundertprozentig wird Maya dort ansetzen, dann müssen wir sehen, wie wir es stärken können. Am besten in Gemeinschaft mit Devotees, die sehr stark sind. Die Sadhu Sangha ist die Geburtsstätte für Shraddha, für Vertrauen. Immer wieder gesehen, wenn die Devotees, die nicht so stark sind in ihrem Vertrauen, Gemeinschaft haben mit die Devotees, die das haben und in einer Situation sind, dann kommt es plötzlich wieder. Kennt ihr das nicht auch in eurem Leben, wenn man dann plötzlich so ein bisschen ja, so auf Halbmast fährt nicht? Und dann das ist das Beispiel, das könnt ihr nicht kennen. Also so sagt man nicht so nicht so kann gerade mal wenn man dann Vertrauen hat in fortgeschrittene Devotees, dann ist man wirklich also sagen wir mal gemeinschaftlich mit fortgeschrittenen Devotees, dann kommt das wieder. Radhanath Maharaj, den einige von euch vom Hörensagen kennen, dann vielleicht so macht er das ganz, finde ich, was sehr, sehr nice ist. Er geht jedes Jahr mit all seinen Devotees da vom Gaupati Beach nach irgendeinem heiligen Ort, letztens war es Mayapur, und dann chanten die von morgens bis abends und hören Krishna Katha. Von morgens bis abends. Also es ist wirklich intensiv. Da gibt es auch keine Zeitlimitation. Nicht? Wir waren am Srivastangam. Und dann war der Mond schon lange auf und immer, und dann sagt er zu mir, kannst du dich jetzt noch was erzählen über Mahaprabhu? Also mich brach gerne. Nicht? Und dann einfach hearing, Shravanam, Shravanam, Shravanam. Am besten am heiligen Ort, dann kommt der Shravan. Die, die verbittert sind, haben einfach eine Delle in ihrem Shraddha. Also haben ein Shraddha-Problem. Das muss man dann wieder stärken. Die sagen dann, der hat es nicht geschafft, der hat es nicht geschafft. Bischofan hat mir einmal gesagt, dass er etwas Weises von seiner Mutter gehört. Denn in New York gibt es einen Fluss, wie heißt er nochmal schnell? Hudson? Heißt der Hudson? Glaube ich schon. Und da gibt es so eine Brücke, die führt so von einem Stadtteil New Yorks über den Hudson, so ein eben auf der anderen Flussseite gelegenen Stadtteil. Mit Brooklyn-Brücke. Und da, das ist ein beliebter Ort, um Selbstmord zu machen. Für die New Yorker, die also in das Zwing und so weiter. Und seine Mutter hat ihm mal gesagt, du, wenn alle Leute, anscheinend waren da auch im Bekanntenkreis, sich untergraben, wenn alle Leute sich von der Brooklyn-Brücke stürzen, heißt das, dass auch du von der Brooklyn-Brücke springen musst? Nein, natürlich nicht. Verbitterte Leute müsst ihr einfach schratt abmachen. Ich kenne das als Prediger, dass man so zu Leuten kommt, die mal sehr gut drauf waren, also sehr gut im spirituellen Leben waren. Und dann sind die so verbittert und man kommt hin, kein einziges Krishna-Bild, irgendwo ist noch so ein zerflettertes Krishna-Buch, aber das schreit schon nach Einsam und nach Gemeinschaft und will mehr Bücher um sich haben. Mit, es wird erdrückt von der Eso-Buchwelle, die da drumherum ist und so weiter. Und man merkt das denn. Und dann sagen die, ach, der ist auch und der ist auch und der ist auch. Und wissen sogar, das hat doch mehr als man selber, wer alles jetzt über die Brücke gehopft ist. Und so weiter. Und dann sage ich immer, Gut, wir können da gerne drüber sprechen. Ich habe auch die absolute Skandalnachricht nachher noch für dich mitgebracht. Aber jetzt wollen wir erstmal uns hinsetzen und schauen. Fadern, erzähl ein bisschen von Vrindavan, nicht zu viel, nicht zu wenig. Erzähl so ein bisschen die positiven Sachen, schon gehört, es ist eine Briefmarke von Prabhupada rausgekommen. Die indische Regierung hat sie gedruckt. Und schon gehört das Neueste und so ein bisschen. Und plötzlich merkt man so, wie so ein bisschen wieder, es kommt. Ja, schon gehört, ein neues Buch rausgekommen. Das bestimmt interessiert. Ja. So ein bisschen muss man das Vertrauen ganz, ganz vorsichtig wieder nähren, dass es wieder was wird. Und dann positive Gemeinschaft. Und dann sagen die halt, ach Sachinandan Swami, wenn ich dich sehe, du bist immer noch ganz der Alte. Wie machst du das? Ach, so chant manchmal. Und ich versuche mich absolut zu konzentrieren, nicht? Und so weiter. Und dann würde ich jetzt mal ganz im Ernst, funktioniert das dann? Bisschen nicht. Und dann muss man ganz, ganz langsam, wie ein Kranker, der gar nichts mehr essen kann, muss man den mit einem Löffel sozusagen das Vertrauen wieder einbringen. Und dann geht die Verbitterung weg. Und wird das vielleicht eines Tages öffnet sich das Herz wieder, dann sprengt der Knoten, Maya, den man da gebildet hat, fängt er vielleicht wieder an zu heulen. Ich bin so ein Frickler, was habe ich bloß gemacht mit meinem Leben? Und ich habe das kostbarste Juwel, ich schmeiße das in den Dreck. Nicht? Und so weiter und so fort. Und dann kommt es wieder so lang. Also, lasst mich euch etwas Persönliches sagen. Ich hatte vor ein paar Wochen einen ganz intensiven physischen Schmerz. Und da merkte ich plötzlich, jetzt muss der Zuflucht suchen. Also, so und so, aber jetzt ganz besonders. Und ich merkte in dieser Seite, dass mir keiner helfen konnte. Nichts und niemand. Ärzte schon gar nicht, weil die wollen einen gleich aufschneiden am liebsten. Und eine Niere, dabei heimlich eine Niere rausnehmen. Weiter. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber. Man merkte dann einfach, jetzt kann die nur noch Krishna helfen. Und dann zu Krishna. Bete zu Krishna. Und dann hilft dann Krishna. Krishna ist wirklich da und wartet, dass wir mal mit ein bisschen Nachdruck zu ihm kommen. Und die Motoren mal in Gang setzen. Gut, das nur ein persönliches Zeichen, dass die Verwirklichung zu frisch ist. Gut, hier werden wir jetzt enden. Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe noch einige interessante Lectures mitgebracht. Ich möchte jetzt bei meiner nächsten Lecture, die ich jetzt im Augenblick nicht überblicke, wann es ist, irgendwann morgens, gerne über den Heiligen Namen sprechen, bei dem Meister Lektschaft ausgearbeitet, kommt er wieder, um nice Gemeinschaft zu pflegen mit dem ganzen Thema. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goni Dai ki jai. Hare Krishna.